Der Wellenreiter. Alles, was den Bodensee bewegt. Mit Michael Scheier und Erich Nüffenegger.
Michael, zum Einstieg, ein Fun Fact: Bodensee. Hast du gewusst, dass es völkerrechtlich jenseits des Ufers, also im Wasser, keine klaren Grenzen gibt? Dass also der Lindauer Fischer theoretisch in den Seeraum von Bregenz eindringen könnte und dort seine Angeln auswerfen und ist also, wie gesagt,
ohne dass das völkerrechtliche Konsequenzen
hat. Ja, also man
hat.
Könnte nicht, glaube ich, nicht weder in Den Haag oder in es ist schwierig, man ist darauf angewiesen, dass es Konsens zwischen den Grenzen gibt. Also auch, dass Leute in der Seenotrettung zum Beispiel wissen, wer wann raus muss, um irgendjemand zu retten. Aber es ist, sonst ist alles geregelt, aber das ist zumindest nicht völkerrechtlich, juristisch abgesichert geregelt.
Tatsächlich wusste ich das.
Ja, Schlaumeier.
Ja, aber tatsächlich, ich habe ja mal für eine Stiftung in Lindau gearbeitet, die internationale Konferenzen organisiert hat. Aha. Und da war das nämlich auch schon Thema, weil das so symbolhaft ist, dass der Bodensee das einzige Gewässer in Europa ist, wo das so ist.
Grenzenlos.
Grenzenlos,
ja. Ja, das ist gut. Wir haben tatsächlich einen Gast, der für Grenzenlosigkeit steht. Das ist Axel Renner, geboren in Friedrichshafen, lebend in Lindau und 35 Jahre arbeitend in Vorarlberg.
Nicht ganz, aber knapp.
Ja.
30 Jahre sind es dann. Guten Tag zusammen. Ne?
Also zuletzt jetzt, also du bist jetzt Sprecher des Landeshauses in Bregenz oder wie heißt der offizielle Terminus?
Also ich bin Leiter der Landespressestelle im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Mhm. Also nicht Sprecher der Landesregierung und auch nicht Sprecher der Landesverwaltung, sondern tatsächlich Leiter der Landespressestelle und in dieser Funktion auch Dienststellenleiter.
Okay,
sachlich muss man da korrekt sein. Herzlich willkommen auf jeden Fall.
Hallo.
Und danke für die Einladung, ja.
Wir müssen wahrscheinlich erkennen, man kennt dich noch im Zusammenhang mit den Bregenzer Festspielen am ehesten, am intensivsten, weil das davor, glaube ich, dein längster beruflicher Zeitlauf war. Wie lange war das und in welcher Position jeweils?
Begonnen hat das im Frühjahr 1996 tatsächlich als Assistent des damaligen Festspielintendanten. Im Lauf dann der folgenden 2-3 Jahre konnte ich Fuß fassen dort und war dann zunächst Pressesprecher und in Folge dann Leiter der Abteilung Kommunikation und das dann über einen Zeitraum von 27, 28 Jahre.
In der Zeit ist viel passiert. Kannst du überhaupt deinen Weg skizzieren, wie du als, musikbegabter Schüler in Friedrichshafen dann zur großen Kunst, zu den Festspielen gelangt bist? Also vielleicht skizzierst du mal deinen beruflichen Weg so ein bisschen.
Das Ganze hat eigentlich mit einem Rauswurf begonnen, mein Einstieg. Nämlich, wie du sagst, war tatsächlich musikbegeistert, war Orchestermusiker, Schlagzeuger und habe so von Punkrock über Tanzmusik bis hin dann zur großen Sinfonie eigentlich alles getrommelt, was es zu trommeln gab damals und war interessiert an dem, was in Bregenz vor sich ging. Die Bregenzer Festspiele standen in voller Blüte, hatten sich neu erfunden, Anfang der 80er Jahre. Und hatten dann mit Carmen 1990, 91 eine tolle Produktion am See. Ich damals knapp 20-jährig und wollte diese Aufführung sehen, hatte natürlich als Schüler kaum Geld und habe mich dazu verleiten lassen, mich da unerlaubt hineinzuschleichen. Das war damals noch relativ einfach. Heute rate ich jeden davon ab, abgesehen davon, dass es, glaube ich, gar nicht mehr möglich wäre und auch nicht ratsam. Na, ich stand dann tatsächlich bei der Ouvertüre zu Carmen als sozusagen blinder Passagier auf der Tribüne, bis mit strengem Blick eine Dame aus dem Publikumservice kam und mich nach der Karte fragte, die Eintrittskarte, die ich natürlich nicht hatte. Und nach kurzer Diskussion setzte man mich dann am Ende der Ouvertüre vor die Tür. Das heißt, Also mit dem Ende der Ouvertüre war dieser Opernbesuch für mich beendet. Das war mein Einstieg bei den Bregenzer
Festspielen. Und das ist die Qualifikation, die man braucht, um irgendwann Pressechef bei den Festspielen zu werden. Das muss ich mir notieren. Sowas suche ich noch. Also
Ich glaube, es geht um die Leidenschaft für die Sache, und die hatte ich eben damals, sonst wäre ich dort wahrscheinlich nicht über den Zaun gestiegen. Und diese Leidenschaft für Kommunikation, für Dinge, für Sachverhalte zu erklären, die bleibt natürlich auch für die Kultur, aber in mir drin steckt tatsächlich eine Leidenschaft und ein Drang, Dinge zu erläutern, zu erklären, verständlich zu machen, Argumente zu kennen, Argumente zu hören, sich vom besseren Argument überzeugen zu lassen. Und ich glaube, das braucht ein Medien- und Kommunikationsverantwortlicher, so oder so. Aber natürlich schlägt mein Herz auch zu einem großen Teil noch für die Kultur.
Du hast gesagt, nach kurzer Diskussion haben sie dich rausgeworfen. Hast du da noch versucht, dich rauszuwinden? Was waren deine Argumente?
Schlechte. Hab mich verlaufen, geht nicht. Bin zufällig hier drin, auch nicht. Nein, ich hab sie versucht zu überzeugen, nachdem ich da niemand einen Platz nahm, sondern wirklich im Stehen, also einen Stehplatz inne hatte, den es offiziell gar nicht gab. Aber war natürlich keine Diskussion. Und am Ende auch besser so, weil ich habe mir daraufhin eine Karte gekauft, ein Ticket, und um dann regulär eine Aufführung zu sehen, und habe dann tatsächlich Feuer gefangen für die Bregenzer Festspiele.
Nach 30 Jahren Kommunikationspraxis und Erfahrung, was würdest du denn dieser Dame, die dich damals herauskomplimentiert hat, vielleicht anders diskutieren? Meinst du, du könntest dich heute aus der Situation herausreden?
Heute wüsste ich, wo ich stehen müsste, um unentdeckt zu bleiben. Das heißt, es gäbe gar kein Aufeinandertreffen. Nein, es war jugendlicher Leichtsinn. Und aus damaliger Sicht habe ich natürlich alles richtig gemacht. Und aus rückblickender Sicht tut man sowas natürlich nicht. Liebe Jugendlichen, keine illegalen Dinge tun. Aber es war tatsächlich ein Schritt tatsächlich.
Kulturelle Notwehr.
Ja, das war der erste Schritt eigentlich in meine Karriere.
Axel, spüre ich da ein leichtes Kratzen in deinem Hals? Ich hätte nämlich hier ein Getränk, das Abhilfe schaffen kann, und zwar einen Infinity Rooibos. Hast du jemals sowas ins Glas bekommen? Hier handelt es sich um einen entalkoholisierten Chardonnay mit Auszügen von Rooibos-Tee, was im Glas eine ganz merkwürdige Mischung bringt. Wenn du es noch nie getrunken hast, möchte ich es ja wegnehmen.
Es hört sich so an, als wäre das eine außergewöhnliche Mischung. Ja. Rooibos ja, aber in dieser Mixtur noch nie. Habe aber auch nicht den ganz so feinen Gaumen wie du, der du Gastrokritiker bist, aber lass mich gerne überraschen.
Ja, wie gesagt, der Witz ist ja, dass das Zeug tatsächlich alkoholfrei ist. Ja. Und
her damit.
Da man sich ja im Restaurant komisch vorkommt, wenn man dann, alle haben ein Weinglas, und das ist durchaus auch was fürs Weinglas, hat eine leichte Perlage, um nicht zu sagen, kann man das hören? Ich weiß gar nicht.
Der Rauschunterdrücker wird das wahrscheinlich auch.
Na, schlimm. Die schönsten Geräusche werden herausunterdrückt.
Ja, genau.
Genau.
Es so perlt und prickelt wunderbar im Glas, und hier gegen die Nachmittagssonne mit Blick auf Bodensee gehalten, sieht das Ganze wunderbar aus.
Übrigens, warum wir uns so aggressiv duzen, liegt daran, dass wir uns schon verhältnismäßig lange kennen und auch privat schon begegnet sind und verbunden sind. Und es jetzt albern wäre, das für dieses Gespräch aufs das Sie zu trimmen. Axel, Prost.
Ja. Iri, zum Wohl.
Ohne Alkohol, man kann auch ohne, also wir wollen sehen, ob wir auch ohne Alkohol lustig sein können, wobei wir ja hier kein Comedy-Gespräch führen. Und was sagst du? Das hat doch nicht diesen Kindersekt-Charme, sondern das ist schon was anderes. Hat schon was Herbes, geht ins Trockene.
Rooibuschig im Abgang.
Meine Rede, genau.
Und hier. Nein, man kann es durchaus. Es ist genau das nicht. Eben also irgendwie ein Ersatz, sondern hat eigenen Charakter, würde ich sagen, als kulinarischer Nicht-Profi, sondern nur sozusagen Privatgenießer, aber ist also nicht irgendwie so ein guter Wein, aber halt ohne Alkohol, ja, sondern was Eigenständiges, was man, ja, also ich, schmeckt.
Das ist eine gute Beschreibung, weil das habe ich, wir hatten ihn ja schon vergangene Woche bei der Aufzeichnung, die wir heute Morgen gemacht haben, Transparenzhinweis.
Nein, wir heute Morgen hatten wir die Schwarztee-Variante
von richtig.
Infinity.
Aber ich wollte damit nur sagen, tatsächlich habe ich das heute Morgen noch nicht so richtig festmachen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Das ist ähnlich wie beim Fleischersatz und veganem Essen. Also wenn veganes Essen vortäuscht, irgendwie Steak sein zu wollen, dann wird das immer nicht funktionieren irgendwie, ne? Und so ist das bei dem, glaube ich, auch. Es will nicht ein Sekt ohne Alkohol sein, sondern einfach ein anderes Getränk, was aber einen sektähnlichen Charakter hat, wenn man so möchte. Also deswegen, ich mag das sehr gerne.
Schön,
so.
Und das
jetzt haben wir,
gesund und fit.
Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf oder auch dann den Faden wieder aufnehmen darf auf die Frage, wie alles begonnen hat und damit auch auf eure Eingangsmoderation zu kommen mit diesem grenzenlosen Bodensee. Es handelt sich ja da um die sogenannte Kondominiums-Theorie, also dieser grenzenlose See, der von allen drei Anrainerstaaten zugleich beherrscht wird oder genutzt werden darf. Ich glaube, Ausnahme ist die Konstanzer Bucht. Das ist, glaube ich, deutsches Hoheitsgebiet, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich habe ja in allen drei Anrainerstaaten gewohnt. Also momentan Deutschland, lange Zeit vor Heidelberg und während meines Studiums auch in Kreuzlingen, also in der schweizerischen Nachbarstadt zu Konstanz, damals noch mit einem Usländer-Uswies. Und konnte ja sozusagen diese verbindende Idee des Bodensees, manche sagen, er trennt mehr, aber konnte diese drei Anrainerstaaten natürlich ein Stück weit aus der Innensicht kennenlernen und eben durch meinen Wohnsitz dort eine Zeit lang.
Das heißt, du hast in Konstanz studiert und weil die Mieten in der Schweiz billiger waren, hast du in Kreuzlingen gewohnt oder was war der?
Also auch das lange her und da war tatsächlich die Mieten insgesamt noch günstiger und die Schweiz vom Preisniveau noch deutlich günstiger als jetzt und darüber hinaus war es einfach eine tolle WG in einem ehemaligen Knechtshaus eines Bauernhofes am Ortsrand von Kreuzlingen und auch dort eigentlich eher ein Zufall, aber es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Ausländerausweis bei mir tragen musste und ich nach meiner Jugend, also nach dem Abitur eigentlich permanenten Migrationshintergrund hatte.
Das war weit vor Schengen noch.
Ja, vor Schengen, also damals noch mit Grenzkontrollen jeden Tag rein und raus. Ich konnte über die Jahre auch mitbekommen, wie die Region näher zusammenkam, allein schon durch den Wegfall der Grenzen. Also bin eine Zeit lang von Friedrichshafen nach Bregenz gependelt, anfangs auch mit täglichen Grenzkontrollen und eine große Erleichterung, nachdem diese Grenzkontrollen weg waren, aber auch vom Verwaltungstechnischen, also beispielsweise, man kann sich das heute gar nicht mehr so vorstellen oder erinnern, aber es war damals nicht selbstverständlich, dass man Waren über die Grenze einfach so mitnehmen durfte. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von der Flasche Mineralwasser, sondern einfach kurz vor Ladenschluss noch einkaufen, egal ob es in Bregenz oder Lindau ist, das war damals so genau genommen nicht erlaubt, weil es gab Zollbestimmungen.
Also gerade, glaube ich, für die Grenznahen, du musstest, in Bregenz hätten die Lindau jetzt gar nicht ohne weiteres einkaufen können, sondern ich glaube, so einen gewissen Grenzabstand hat es gebraucht. Mhm. Also den Fußach dann vielleicht schon wieder, aber wer fährt schon zum, also auf jeden Fall war es mit Hürden, war vor deiner Zeit. Michael, du bist der jüngste Küken, um nicht zu sagen.
Ich gehe auf meinen Funfact dazwischen, ja. Ich gehe jetzt auf meinen 45er im nächsten Monat zu. Und immer, wenn man Geburtstag hat, ja, dann machen die Leute ein Terz, wenn du auf so einen runden Geburtstag zugehst. Ich finde aber, die gemeinen Geburtstage sind die dazwischen. Wenn man 45 wird, weil dann redet man ja nur noch von, jetzt geht's auf die 50 zu.
Weil der Runde immer näher kommt.
Ja, genau. Und wenn der Runde hinter dir liegt, dann bist ja immer noch der letzte Runde sozusagen. Also das, so viel zu Küken, ja. Ich freue mich, mit in diesem Alter noch das Küken in einer Runde sein zu dürfen. Und ich erinnere mich noch daran, ich habe nämlich auch in Konstanz studiert und wir durften, als ich dort angefangen habe, 2001, nicht ins Konstanzer Casino, weil Da sind wir nämlich immer in die Schweiz gefahren, weil man nämlich in dem eigenen, oder war das umgekehrt? Nee, jetzt muss ich mal überlegen. Wie habe ich denn?
Man durfte nicht oder man darf nicht in das Casino des eigenen Wohnorts.
Genau, richtig, so rum war das, ja, genau.
Nein, oder nur ein paar Mal im Jahr.
Ja, ja, also ja. Es reglementiert auf
so rum ist das, ja.
Ja. Ja.
Dass du so einen liederlichen Lebenswandel hattest und zu Studienzeiten schon im Casino rumgehangen bist, war mir natürlich nicht bewusst.
Ja, ja, ja.
Ein bisschen aber tatsächlich, unseriös, ne?
Ja, okay. Ich muss da vielleicht so sagen, ich habe einer meiner allerersten Kurzfilme, den ich gedreht habe, in einem Casino gedreht. Und deswegen haben wir da Recherchen angestellt. Er hieß Rien ne va plus.
Rien ne va plus. Oh, schöner Titel. Klar.
So, aber zurück zum Axel. Du bist also am Bodensee geblieben. Du bist am Bodensee geboren, am Bodensee geblieben und hat sich nie weggezogen.
Es gab natürlich ein paar Ausflüge weiter weg. Eine Zeit lang in München gearbeitet, in einer PR-Agentur. Hatte vorher, also vor dann meiner durchgehenden Berufskarriere, einige Praktika absolviert in Berlin, in Bayreuth. Und dann allein schon von Berufswegen natürlich viel unterwegs gewesen in Europa für die Festspiele. Aber Station und Lebensmittelpunkt war größtenteils und fast durchgehend der Bodensee.
Hast du nicht, also wenn du schon während des Studiums ins Ausland gezogen bist mit der Schweiz, wie hast du mit Ressentiments Erfahrungen machen müssen? War das bei dir so oder kannst du sprachlich umschalten? Also wenn du über der Grenze bist, Schweizerdeutsch, rasch Schweizerdeutsch rede und nee, dann im Vorarlbergischen.
Ich erspare uns jetzt diese phonetische Peinlichkeit, Dialekte zu sprechen, die ich nicht wirklich beherrsche. Also ich war in meiner Berufskarriere immer der Ausländer und ich meine das nicht negativ, einfach nur als Fakt.
Mhm.
Wenn man im Ausland arbeitet, ist man der Ausländer und dann ist es dann von jedem selbst abhängig, wie er das konnotiert, ob das was Neutrales ist, einfach nur eine Zustandsbeschreibung oder ob man sich freut, dass da jemand aus dem Ausland da ist oder ob man sich eher weniger freut, weil Ausland Ausland ist und das vielleicht halt was ist, was man nicht mag, vor allem dann, wenn es vor der eigenen Haustür aufschlägt. Also die Beurteilung überlasse ich dann den euch oder den Zuhörern. Aber tatsächlich ist dann ein Großteil meines Lebens und fast meines gesamten Berufslebens bin ich der Ausländer. Und das hat eben damals schon begonnen in den Studienjahren mit diesem Ausländerausweis.
Mhm.
Ich habe das aber nicht als Benachteiligung oder Brandmarkung empfunden, sondern einfach als eine Zustandsbeschreibung, als eine korrekte. Hatte dann an sich nie ein Problem damit.
Hat sich auch für dich nicht das Gefühl ergeben, aufgrund dessen nicht richtig dazuzugehören bei bestimmten Dingen? Gab's da eine Distanzierung, von der du das Gefühl hattest?
Es fängt ja im Mikrokosmos an. Die eine Stadt konkurriert mit der anderen und wenn aus der einen Stadt sich für ein Amt in der anderen Stadt bewirbt, dann sagt man zuerst mal, das ist einer aus der Stadt und schauen wir doch lieber, dass wir einen aus der eigenen Stadt kriegen. Also dieses Heimatdenken, und ich bewerte es jetzt gar nicht als positiv oder negativ, sondern das Vertraute spielt da, glaube ich, mit rein. Und wenn man das größer spannt, dann das eine Bundesland gegen das andere oder die eine Region gegen die andere. Gegen heißt nicht, dass man gegeneinander ist, sondern dass man vielleicht besser sein will oder dass man sich in manchen Dingen für besser oder anders hält, was ja oftmals auch so ist. Also die Kässpätzle gibt's nun mal in Vorarlberg und in Süddeutschland, vor allem im Oberschwäbischen, eher als in Hamburg. Dafür machen sie wahrscheinlich in Hamburg bessere Fischbrötchen. So.
Zwei Personen.
Aber tatsächlich ist es so natürlich, und das kann ich auch feststellen über diesen Zeitverlauf von fast 30 Jahren, dass die Region sehr viel offener wurde und sehr viel zugänglicher. Und obwohl man ja nur aus der Nachbarstadt Friedrichshafen kommt nach Bregenz, waren das damals, vor 30 Jahren war das viel mehr Ausland als heutzutage. Mhm. Ich glaube, das hat auch was mit dem europäischen Gedanken und den offenen Grenzen zu tun.
Aber ist vielleicht nicht so, dass man sich dann nach 20 Jahren auch irgendwann an dein Gesicht gewöhnt hat und die Tatsache, dass du einen anderen Ausweis hast, in dir überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, weil einfach, also...
Also es kommt natürlich, würdet ihr beide jetzt tatsächlich vorarlbergerisch reden, könnte es sein, dass ich in so ein Vorarlberger Idiom, in so ein Slang verfalle und das auch im Büro teilweise spreche, ein gebürtiger Vorarlberger wird mir so in mir sofort den Deutschen natürlich erkennen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, in Vorarlberg viele meine Herkunft nicht kennen. Und ich halte es auch nicht für so relevant. Das hat sich aber, glaube ich, auch verändert im Laufe der Zeit, eben wenn man da fast 30 Jahre berufstätig ist und wenn man die sozialen Netzwerke sind bei mir vermutlich ausgeprägter in Vorarlberg als in Lindau oder in meiner Geburtsstadt Friedrichshafen. Ja. Aber es setzt halt auch irgendwie voraus, dass man dort sich zurechtfindet. Und ich glaube, ein Süddeutscher, zumal ein Alemanne, tut sich in Vorarlberg leichter als ein Norddeutscher. Mhm. Die Vorarlberger sind als einziges Bundesland in Österreich oder als einzige Region, um sozusagen alemannisch, wie auch hier in der Region. Und das war schon eine Hilfe. Das fängt damit an, dass manche Wörter ident sind. Also Kartoffeln sind die Herdäpfel. Mhm. Und da gibt's noch ein paar andere. Und ich tat mir immer schon leicht mit der Vorarlberger Mentalität. Ich mag sie.
Mhm. Du sagst Vorarlberg. Also du rollst das R deutlicher als wir. Ist das jetzt vorarlbergerisch oder machst du das so?
Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus Oberschwäbisch, Lindauerisch und Vorarlbergerisch. Wenn ich daheim zu meiner Mutter in Friedrichshafen Besuch bin, sagt sie, wie redest denn du? Du redest wie ein Bregenzer. Wobei ein Bregenzer sagen würde, niemals.
Ja, also,
Ich glaube, in meiner Sprache kommt auch meine Interregionalität irgendwie zum Ausdruck, dass ich halt in dieser Region über viele Jahre hinweg unterwegs bin und wirklich ein Grenzgänger war und bin.
Und hast du eine Erklärung für den doch sehr langen Job bei den Festspielen? Also es gibt andere Institutionen, wo solche Spitzenpositionen, also wenn sie lang halten, 5 Jahre halten oder 4 oder, also das ist ja, liegt es auch an der Vorarlberger Mentalität, sagt so, das passt oder das mache ich jetzt so lang oder woran, wie erklärst du also dir das? Das ist doch sehr Job, ungewöhnlich.
Das Job des Pressesprechers ist in der Regel ein Feuerstuhl, Schleudersitz.
Ja.
Oder wie sagt man, ja.
Ja, man kann viel falsch machen.
Man kann viel falsch machen, steht im Rampenlicht, steht in der Öffentlichkeit, wo jede Regung, jede Bewegung, jeder gesetzte Punkt bewertet wird und das ist Teil der Jobbeschreibung. Das gehört dazu. Wieso ging es so lange und vor allem so lange so gut? Ich glaube, es hat ein Stück weit was mit der Mentalität zu tun, sowohl der Vorarlberger als auch mit meiner persönlichen, aber auch mit diesem wunderbaren Unternehmen Bregenzer Festspiele, die künstlerisch sehr innovativ sind und sehr abwechslungsreich, neue Inszenierungen, experimentierfreudig sind, die aber in ihrer sozusagen dahinterliegenden Verwaltungs- oder Arbeitsstruktur sehr gefestigt sein müssen, um genau diese permanenten Neuerungen, diese künstlerischen Ideen, die Inszenierungen überhaupt bewerkstelligen zu können. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, wieso der Verwaltungsapparat, um es jetzt mal sehr bürokratisch zu nennen, also die Menschen hinter den Kulissen, wieso dort eine hohe Stabilität ist und man sehr stark auf Kontinuität setzt. Ich glaube, anders wäre künstlerische Innovation nur schwer oder kaum möglich.
Für die Festspiele, gibt es da Grenzen? Also gibt es da Grenzen zur Schweiz und zu Deutschland? Weil ich meine, die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, die kommen ja von überall her. Aber gibt es da gefühlt unternehmerisch oder in der Vermarktung oder im Netzwerken, wie erlebt das die...
Da gilt eigentlich das Gleiche, was für den gesamten Wirtschaftsraum hier gilt, auch für den Tourismus in Vorarlberg. Die Schweizer kommen gern in die Region, geben gern Geld aus, investieren gern in Qualität, aber aufgrund einfach der Bevölkerungszahlen sind sie nicht in der Mehrheit der Besucher, auch im touristischen System nicht. Und ansonsten haben natürlich die Vorarlberger, der Vorarlberger Tourismus profitiert sehr stark von Deutschland. Dort aus Deutschland kommen die meisten Gäste und so auch die meisten Festspielbesucher, also rund 2/3 stammen aus Deutschland.
Aber für die Verwaltung, ich meine jetzt so für einen kulturellen Betrieb. Wir hatten es in der ersten Ausgabe, haben wir mit Peter Gerstmann darüber gesprochen, wie das für die Wirtschaft ist, grenzüberschreitend zu arbeiten. Und er hat eben gesagt, für so Industrieunternehmen ist die Grenze da einfach. Da ist der Bodensee nicht ein verbindendes Element oder die Nationalgrenzen sind dann, die sind einfach da. Aber für so einen Kulturbetrieb habe ich so den Eindruck, kann es gar nicht sein, oder? Weil die Zielgruppe ist der ganze Bodenseeraum, der ganze Tourismus.
Also es gibt natürlich Grenzen, verwaltungstechnisch, Zuständigkeiten, Behörden. Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz ist noch für Lochau und Hörbrands und Hohenweiler zuständig, aber dann beginnt der Zuständigkeits von Lindau. Obwohl dort ein Handel über die Grenzen stattfindet, das Unternehmen von ihrem Markt, wenn manchmal nur ein paar hundert Meter trennen, gibt es einfach andere Zuständigkeiten. Das ist da. Auf der anderen Seite, es gibt eben diesen Freihandel in der EU, von dem, glaube ich, alle profitieren. Was die Kundenherkunft betrifft, ist das vor allem ein großer Vorteil. Also so habe ich bei den Bregenzer Festspielen erlebt, dass das große Einzugsgebiet, und damit meine ich natürlich auch Deutschland, von enorm großer Bedeutung für die Bregenzer Festspiele war und da eben keine Unterscheidung gemacht wurde und keine Grenzen da waren, sondern ob ein Gast aus Innsbruck oder aus Stuttgart kommt, hat für die Bregenzer Festspiele keine Relevanz. Hauptsache er ist da und erfreut sich an der Inszenierung.
Und wenn wir es von Grenzen haben, künstlerische Grenzen, ich kann mich jetzt nicht an große Skandale erinnern, ich kann mich nicht erinnern an Inszenierungen, die, ich weiß nicht, in irgendeiner Art in schwer katholischen Vorarlberg Proteste hätten auslösen können, korrigier mich, aber sag mir, wo die künstlerischen Grenzen gelegen hätten und ob du dich erinnern kannst in irgendwelchen Inszenierungen, wo diese überschritten worden wären, und ich kann mich nicht live an irgendwelche größeren Skandale erinnern.
Das liegt vielleicht auch daran, dass Vorarlberg sehr viel weltoffener ist, als ihm gelegentlich attestiert wird.
Dass die Aufregungsschwelle auch nicht so niedrig
das,
ist.
Schau, also die, wenn man sich die Architekturszene in Vorarlberg anschaut, eine der Euro, mindestens Europa, wenn nicht weltweit innovativsten und aktivsten Architekturszenen. Wenn man sich anschaut, was sich künstlerisch dort tut, nicht nur die Bregenzer Festspiele, das Kunsthaus Bregenz mit zeitgenössischer Kunst, mit der Schubertiade und anderen Dingen, das zeugt, glaube ich, von einer großen Offenheit, Weltoffenheit. Und auf deine Frage, vielleicht auch das ein Grund, dass es handfeste Skandale aufgrund künstlerischer Inszenierungen in der neueren Festspielgeschichte nicht gab. Was es gab und was es immer hoffentlich geben wird, dass Kunst zu Diskussionen einlädt, unterschiedliche Standpunkte beleuchtet, auch kritisch beleuchtet. Das soll und das muss Kunst tun, aber den Skandal, so wie du ihn, glaube ich, meintest, den gab es nicht. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass diese Bregenzer Festspiele gemocht und gewollt sind in einem weltoffenen Vorarlberg, das im Übrigen unglaublich viel Außenhandel betreibt. Es gibt unglaublich viele Marktführer, Weltmarktführer in Vorarlberg, die in vielen Ecken dieser Erde unterwegs sind. Doppelmayr baut nicht nur Skilifte, sondern Sessellifte in Südamerika. Also aus diesem kleinen Vorarlberg entspringt sehr viel Innovation. Und ich glaube, ohne Weltoffenheit könnte dieses Bundesland und diese Region auch nicht so erfolgreich sein.
Wie war das für dich damals, als du die Festspiele verlassen hast und in den politischen Betrieb gewechselt bist? Das muss ja wahrscheinlich ein größerer Grenzgang gewesen sein, als von Deutschland nach Österreich zu gehen.
Es gibt sehr viele Parallelen, aber natürlich auch sehr viel Neues. Der politische Betrieb an sich weniger, vor allem eher der verwaltungstechnische. Die Bregenzer Festspiele sind ein privatwirtschaftlich organisiertes, aus verwaltungstechnischer Hinsicht ein Kleinbetrieb, auch wenn sie unglaublich groß strahlen und viele Besucher haben. Aber was die privatwirtschaftliche Struktur betrifft, sind sie ein schlanker, effizienter, gut, sehr gut funktionierender Betrieb. Eine Behörde muss anders aufgestellt sein. Daran muss ich mich gewöhnen. Ich glaube, es tut aber auch gut, wenn man sich nicht völlig vereinnahmen lässt, weil dieser Blick von außen immer gut tut. Und ich versuche mir diesen Blick von außen, solange es geht, zu bewahren und mich nicht zu sehr von, ich zitiere unseren Ex-Landeshauptmann Herbert Sausgruber, von dem Apparat vereinnahmen zu lassen. Eine Behörde muss wie eine Behörde funktionieren, das ist mir völlig klar, aber der Blick von außen, gerade in der Kommunikationsbranche, tut, glaube ich, gut.
Was hat sich denn da verändert, der Blick von außen auf die Kommunikation, die im politischen Betrieb notwendig ist oder bei einem Festspielbetrieb, Kulturbetrieb?
Naja, es gibt, das gibt's in jeder Unternehmung, in jeder Organisation. Es gibt Interessen, die eine Firma hat. Lebensmittelhandel will viele Lebensmittel verkaufen, der Metzger viele Würste und der Autobauer Mercedes oder BMW oder VW wollen viele Autos verkaufen. Das ist nicht immer unbedingt deckungsgleich mit dem, was die Menschen wollen. Die wollen zwar Würste, aber die wollen gute Würste, die wollen
diverse Würste.
Gewürzte Würste, weniger gewürzte Würste. Und der Blick von außen, also zu wissen, was wollen die Menschen und wie tickt da der Markt, das ist, glaube ich, entscheidend für den Erfolg eines Kommunikationsmenschen, weil er ja auch in einem Interessensausgleich ist zwischen sozusagen den Absendern einer Botschaft und den Empfängern einer Botschaft. Ich will jetzt hier nicht in ein kommunikationswissenschaftliches Seminar, aber auf gut Deutsch geht es um das zu verstehen und zu akzeptieren, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt und auch zu wissen, dass man sie manchmal nicht unter einen Hut bringen kann, aber dann auch so großzügig zu sich selbst sein muss, zu sagen, hier ist eine Grenze erreicht. Und das meine ich mit Blick von außen. Mhm. Neben den sozusagen Arbeitgeberinteressen auch den Blick von außen zu bewahren und um damit gerade in der Medien- und Kommunikationsbranche erfolgreich zu sein.
Uns im Vorfeld Fragen über Feuerwerk gestellt, für die wir eigentlich keine so richtige Antwort hatten. Zum Beispiel,
weil wir uns nicht auskennen.
Ja, eben, weil wir, obwohl wir eigentlich ja hier drüben ziemlich viel über das politische System auch wissen, aber wir haben uns gefragt, funktionieren Landtagswahlen bei Vorarlberg vergleichbar mit einem deutschen Land? Heißen die überhaupt Landtagswahlen? Ja. Oder heißen die Landeswahlen? Und ist das Parlament, das Landesparlament, das Landeshaus? Ist das ein Synonym dafür? Klär uns mal ganz kurz über die ganz grundsätzlichen Sachen auf.
Funktioniert gleich bisher ähnlich. Es gibt Landtagswahlen, die alle 5 Jahre stattfinden. Die vergangene ging jetzt eben gerade im Herbst über die Bühne. Das Parlament ist der Landtag, der Vorarlberger Landtag, der im Landhaus tagt und sitzt. Das Landhaus ist praktisch im Stadtzentrum von Bregenz. Mhm. Und dort sind 36 Abgeordnete vertreten. Und
das ist auch dein Dienstsitz gleich?
Das ist sozusagen die Legislative und die Exekutive, also das Landtag, das Parlament, ist im gleichen Haus wie die Landesregierung und auch ein Großteil oder weite Teile der Landesverwaltung. Ja, ist mein Dienstsitz.
Und ist der Einfluss des Landesparlaments ähnlich groß oder geringer als in zum Beispiel Bayern oder Baden-Württemberg? Kann man das vergleichen?
Also ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler und kenne mich mit diesen drei Systemen nicht gleich gut aus, Bayern, Baden-Württemberg und Vorarlberg. Aber es funktioniert sehr ähnlich. Es sind gesetzgebende Institutionen, die in jedem Bundesland genau das tun, was sie tun sollen, nämlich Gesetze beschließen und letztlich auch eine Kontrollfunktion der Regierung gegenüber wahrnehmen.
Das Oberhaupt ist der Landeshauptmann. Das ist der Ministerpräsident,
Was in Bayern und in Baden-Württemberg und in den Nicht-Stadtstaaten in Deutschland der Ministerpräsident ist, ist in Österreich, in Vorarlberg, da in dem Fall Landeshauptmann Markus Wallner. Und ansonsten gibt es noch die Landeshauptfrau. Mhm. Und in Deutschland ist es dementsprechend der Ministerpräsident. Mhm. Und die Minister sind in Vorarlberg sind es die Landesräte. Die Landesregierung insgesamt besteht aus 7 Regierungsmitgliedern. Einer davon ist der Landeshauptmann, dann sein Stellvertreter, ist der Landesstatthalter. Und dann gibt es 5 Landesräte, die praktisch wie Minister in Deutschland.
Die sind also Ressorts zugeordnet.
Sind Ressort zuständig und tragen eben in ihren Bereichen Kraft der Geschäftsordnung und Geschäftsverteilung Verantwortung für ihre Bereiche. Ja.
Was mir jetzt erst klar wird, wo ich das höre, dass wir in Bayern und in Baden-Württemberg witzigerweise unsere Landesparlamente sehr weit vom Bodensee entfernt haben. Ne? Das ist in Vorarlberg eben nicht so. Da sitzt die Landesregierung direkt am See im Prinzip. Ne? Also wir sitzen hier ganz nah an einer Landesregierung, aber haben das nie auf dem Schirm. Das wäre wie, wenn die Vorarlberger hier in Friedrichshafen dann den Kretschmann sitzen hätten oder so, ne? Eigentlich verrückt. Entschuldigung, das ist nur eine Erkenntnis, die ich gerade habe. So hat man sich das noch nie vergegenwärtigt.
Kommt dazu noch ein persönlicher Vorteil. Ich habe einen wunderbaren Blick auf den Bodensee über die gesamte Bregenzer Bucht von meinem Büro aus, was ich im alten Büro, obwohl Festspielhaus Seebühne direkt am See, nicht hatte.
Stimmt, war hinten. Okay.
Ja, also dort war auch ein wunderbares Büro, wunderbare Architektur, aber den Seeblick hatte ich erst mit dem Wechsel vom Festspielhaus ins Landhaus.
War das die Hauptmotivation, den Job zu wechseln? Du hattest vorher gewusst, wo, schau mal her, da ist ja andere Immobilien.
Und natürlich der Blick auf Lindau. Nein, Scherz beiseite, ist tatsächlich das Landhaus ist 5 Gehminuten vom See entfernt. Bregenz ist Landeshauptstadt und in dieser knapp 30.000 Einwohner zählenden Stadt sitzen wesentliche Behörden und Institutionen, die für das Wohlergehen des Landes zuständig sind.
Ja. Kriegt man von der Regierungskrise in Wien und den jüngsten Entwicklungen und der Hängepartie, die ja noch nicht vollständig behoben ist, wie wirkt sich sowas auf das Landhaus aus, die Leute, die da sind und die Verwaltung, ist das irgendwie ein Schwebezustand oder sagen die, ja, das ist Bundespolitik, das geht uns im Prinzip nichts an? Wie muss ich mir das vorstellen?
Landespolitik ist Landespolitik und Bundespolitik ist Bundespolitik. Vorarlberg hat nach der Wahl sehr zügig und schnell und ja, sehr professionell eine neue Regierung gebildet. Natürlich haben die Geschehnisse auf Bundesebene einen Einfluss auf das gesamte Land. Aber ich würde so sagen, natürlich schaut man nach Wien, man hofft, dass es da bald zu einer Klärung kommt, aber im täglichen Betrieb.
Das heißt, es ist nicht blockiert?
Nein, überhaupt nicht. Die Landespolitik arbeitet und die Landesverwaltung und sie arbeitet gut. Natürlich haben Bundesgeschehnisse auch immer Einfluss auf das, was in den Ländern passiert. Aber das Land Vorarlberg arbeitet gut und die Landesverwaltung und ist dort im täglichen Betrieb nicht betroffen, nein.
Kannst du kurz einen Blick werfen in die politische Geschichte Vorarlbergs, dass du sagst, also welche Parteien, wie setzt sich das jetzige Parlament zusammen und wie ist es geprägt, sagen wir mal die letzten 20 Jahre, was waren die vorherrschenden politischen Kräfte, die auch die Regierung am Ende gestellt haben?
Vorarlberg war immer schon konservativ geprägt mit der Volkspartei, die immer in der Regierung vertreten war und immer den Landeshauptmann gestellt hat. Momentan regiert eine schwarz-blaue Koalition, also ÖVP, FPÖ. Und wenn man zurückblickt, die Jahrzehnte, es gab unterschiedliche Regierungskoalitionen, unterschiedliche Beteiligungen. Jedenfalls immer unter Führung der ÖVP und das ist viel Kontinuität für den politischen Betrieb und wenn man sich, ich möchte es jetzt gar nicht, ich bin kein politischer Angestellter, sondern tatsächlich Verwaltungsmitarbeiter, ich möchte das gar nicht bewerten, aber wenn man sich einfach mal die Zahlen Revue passieren lässt und schaut, wie sich Vorarlberg entwickelt hat, dem Bundesland geht's gut, Wirtschaftslage gut, Lebensqualität gut, natürlich auch wie ganz Europa von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig, muss man auch dazu sagen. Also es ist keine Oase, aber wenn man über die Jahrzehnte zurückblickt, hat sich Vorarlberg tatsächlich enorm entwickelt zu einem Land mit der höchsten Lebensqualität in ganz Europa.
Die eine Sache ist ja die internen Verwaltungsabläufe, die andere Sache, wie die Außenwelt auf einen blickt. Und natürlich, der Pressesprecher kriegt die Perspektive der Außenwelt als erstes ab, weil Presseanfragen eingehen. Haben die sich verändert seit der Bundestagswahl?
Also wir haben täglich Medienanfragen aller Couleur und aller Themen, was es in meinem Job unglaublich interessant macht. Von Sozialem über Wirtschaft, Straßenbau, Kultur, alles Mögliche dabei. Ich würde nicht sagen, dass sich die Qualität oder die Schlagzahl signifikant verändert hat. Das ist Teil des Jobs, Medienanfragen abzuarbeiten, bestmöglich zu beantworten und kann da auf größerer Flughöhe keinen Unterschied erkennen. Mhm. Wenn es dann politische Ereignisse gibt, tagesaktuell, verändert sich natürlich die Anfragedichte und die Anfragequalität, aber das ist Teil des Jobs und eigentlich ein Kontinuum.
Das heißt, deine Arbeit ist vielleicht nicht mehr ganz so abwechslungsreich, wie sie bei den Festspielen war, aber also das Personal wird sich nicht so schwunghaft verändern wie in den Inszenierungsjahren
davor. Das ist genau die Frage, die ich mir oft gestellt habe, bevor ich gewechselt bin. Mhm. Soll ich diesen Wechsel machen? Von dieser Kulturszene mit internationalen Medien, von CNN über Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung bis hin zum Bregenzer Blättle, die mit denen wir alle gut und gern zusammengearbeitet haben, hin in diesen Mikrokosmos Vorarlberg. Und ich habe mich dafür entschieden und wird diese Entscheidung auch genauso wieder treffen, weil die Themenbreite nicht medial, sondern der zu bearbeitenden Themen unglaublich breit ist. Also von Sozialem, Kultur, Wirtschaft, das alles, was einem im täglichen Leben begegnet, ist Teil meiner Jobrealität. Also Beispiel, ich habe gestern eine Hinweistafel freigegeben, wo es um die Beschilderung einer Fischaufstiegshilfe ging. Also ich glaube, also ohne, ich bin kein Fisch- oder Fischereiexperte, aber es ging, glaube ich, um einen Bachlauf, wo ermöglicht sollte, dass Fische leichter in die eine oder andere Richtung kommen, und jedenfalls eine Hinweistafel. Sowas wäre in meinem früheren Job undenkbar gewesen. Der war in anderer Weise sehr vielseitig. Also vielleicht ist das, ich finde die Frage insofern gut, weil vielleicht ist das auch die Kontinuität. Ich bin von einem vielseitigen in einen vielseitigen Job gewechselt, nur mit anderen, in einem anderen Koordinatensystem.
Mhm. Vermisst du die Prominenz, die dir in den Festspielen begegnet ist, und lauter mal aus dem Nähkästchen, wer dich persönlich am meisten beeindruckt hat oder vielleicht auch in den Wahnsinn getrieben hat? Gibt's da ein schönes Beispiel, ein publikumswirksames?
Also die erste Frage, nein, ich vermiss nicht die Prominenz. Ja, also das hört sich jetzt vielleicht überheblich an, aber die in dem Geschäft, in dem ich war und auch bin, hat man es täglich mit prominenten Personen zu tun. Egal, ob das im künstlerischen Betrieb ist oder im politischen Betrieb. Also mein Büronachbar ist der Vorarlberger Landeshauptmann. Es kommen Europaminister in Anführungsstrichen zu Besuch. Es ist der Bundeskanzler dort. Man ist in Wien. Also das sozusagen das ist vielleicht auch eine Kontinuität in meinem Job, dass man mit herausragenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens tagtäglich zusammenarbeitet und das sozusagen zum Normalfall wird. Ich glaube, die Art von Prominenz, auf die du anspielst, war im künstlerischen Bereich. Mhm. Also man erinnere sich an den James-Bond-Dreh 2008, ein Quantum Trost auf der Seebühne. Oder
Daniel Craig
oder die ZDF-EM-Arena auf der Seebühne mit Jürgen Klopp, Johannes B. Kerner und Urs Meier und den ganzen ZDF-Kranten. Da sind Kontakte entstanden, die bis heute aufrecht sind, die man pflegt. Aber ich empfinde das nicht als, dass man da irgendwie mit einem Prominenten zu tun hat, sondern das ist die Job- und die Lebensrealität in meiner Arbeit.
Gibt's jemand, der dich besonders beeindruckt hat, von dem du sagst, boah?
Da muss ich durchatmen, weil mir das immer noch emotional packt. Das ist eigentlich, also ist keine Prominente im eigentlichen Sinn, sondern eine Autorin, verstorben vor einigen Jahren, polnische Staatsbürgerin, die Auschwitz überlebt hat. Mhm. Und das Libretto zu einer, na nicht das Libretto, sondern sie schrieb einen Roman, die Passagierin, aus der dann eine Oper entstand, die die Bregenzer Festspiele szenisch uraufgeführt haben. Und die Dame heißt Sophia Posmisch, und mit der war ich viel unterwegs, habe mich viel beschäftigt mit ihr, nicht nur oder nicht vor allem als Pressesprecher, um das öffentlichkeitswirksam darzustellen, sondern tatsächlich, ich gehe der Sache immer gern, ich möchte Sachverhalte möglichst gut und tief kennen. Ich glaube, jeder Pressesprecher will das, und war da sehr viel mit ihr unterwegs, eigentlich über 3 Jahre hinweg. Ich muss wirklich durchatmen, weil das ist mir wirklich... wenn eine Person mir in Erinnerung bleibt, dann Sophia Posmisch, die so viel Leid in ihrem Leben erlebt hat und trotzdem so nach vorne geblickt hat und am Ende auch so neutestamentarisch verzeihend war, wie es, wie man sich's wünscht von einem Mensch.
Und wie lange ist das her ungefähr?
Das war, also die Uraufführung war 2010 und also die Kennenlernphase und die Auseinandersetzungsphase mit dieser Oper, die Passagierin, war 2-3 Jahre, begann die vorher. Und wir hatten auch im Nachgang noch Kontakt, wie gesagt, sie ist zwischenzeitlich verstorben, aber das ist die eigentliche Prominente für mich, nicht aufgrund ihrer öffentlichen Wirkung als solche, sondern weil sie für mich eine herausragende Persönlichkeit ist, die viel zu erzählen hat und die auch Zeugnis davon abgeliefert hat, wie schlimm diese Zeiten waren und um uns davor zu bewahren, dass solche Zeiten jemals wiederkommen.
Das ist ein großes Thema natürlich auf der ganzen Welt. Ne? Im Augenblick leben wir in sehr angespannten Situationen, die auch immer so ein bisschen Worst-Case-Szenarien über einen hängen haben. Ne? Jetzt war ja Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos und hat im Prinzip da ja auch schon den nächsten Handelskrieg angedeutet. Das wird auch alles kommen. Es wären jetzt keine einfachen 4 Jahre. Wir leben in einer Wirtschaftskrise, wir haben Krieg, wir haben sehr viel Streit. Alle Parlamente in Europa werden immer aufgespaltener. Also ich meine jetzt nicht in 2 Teile aufgespaltener, sondern immer kleinteiliger. Es wird immer schwieriger, sich zu einigen. Ne? Wir haben so ganz viele Krisen zu bewältigen. Ja, wir reden gerade darüber sehr intensiv und irgendwie die Laune ist gerade nicht so gut, habe ich so den Eindruck, überall auf der Welt. Kann es sein? Rede ich hier zu, ich habe laut gedacht, aber das ist so.
Schaut so beide mich an.
Ja, also
ich bin da gar nicht so pessimistisch.
Nein. Ich bin auch zu optimistisch.
Das wirklich?
Ja, ich weiß gar nicht, ob...
Das gibt's ja nicht, dass ich der Pessimist bin.
Nein, also die Glaskugel haben wir alle nicht am Tisch.
Ja.
Ich glaube, es ist auch ein Wesen oder ein Merkmal unserer Zeit, dass aufgrund dieser Art der Kommunikation über Social Media, über Digitalisierung, über jeder immer und überall erreichbar, dass natürlich sehr viel gesprochen wird und dann auch sehr viel über das Negative. Das war aber schon immer so. Nur glaube ich, treten die Phänomene sehr viel oder wird es sehr viel sichtbarer durch die durch die medialen Möglichkeiten. Abgesehen davon, dass das ein oder andere, da gebe ich dir recht, wo man tatsächlich schauen muss, wie man das in den Griff kriegt. Und ich möchte diesen Ukraine-Krieg überhaupt nicht kleinreden. Das ist schrecklich und schlimm, was dort passiert. Aber wenn man es insgesamt einmal betrachtet, also ich habe keine Sorge vom Weltuntergang und habe und vielleicht auch so ein Zweckoptimismus. Also jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und bringt ja auch nichts. Und ich ging eigentlich immer schon so durchs Leben zu schauen, wo Glas Wasser halb voll, bei allem, was nicht vor dem Hintergrund, muss man ganz klar sagen, was nicht gut läuft und nicht gut ist, aber zu schauen, die Dinge, die gut sind, weiterzuentwickeln und vor allem halt den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Das hört sich jetzt an wie eine Binse, oder, aber es ist tatsächlich so, dass es auch Chancen gibt und also beispielsweise künstliche Intelligenz, oder war jetzt das große Raunen, dass in den USA da, ich weiß nicht, wie viele Milliarden investiert werden sollen, und um Gottes Willen, was heißt das für uns? Ich begreife es als Chance, bei allem, wo man aufpassen muss mit KI, aber vor Erfindung der Eisenbahn hatten auch alle Angst, plötzlich mit so einem Stahlrost zu fahren. Also ich bin da etwas entspannter und optimistischer als vielleicht manch anderer.
Ich wollte auch gar nicht so ganz so kulturpessimistisch kommen, weil normalerweise wird mir immer vorgeworfen, dass ich zu optimistisch bin. In dieser Runde hat es mich jetzt zurückgeworfen. Aber ich meine, wir sind in einer herausfordernden Zeit. Ja?
Ich glaube aber auch, wir dass wir diese Grundtugenden, die ja zu dieser Stabilität und dem Ist-Zustand geführt haben, dass diese Grundtugenden nicht über Nacht verschwinden.
Mhm.
Und dass das, was eine Wirtschaft angreift und so weiter, wahrscheinlich von Leuten wie uns oder von Gesellschaften wie uns besser pariert werden kann als von Gesellschaften, die eben von einem anderen Niveau kommen. Also Niveau im wirtschaftlichen Sinne, denke ich mir. Also ich weiß nicht, also mir fällt das Jammern immer schwer, auch verglichen mit dem, was außenrum so passiert. Und
ich meine es aber gar nicht so sehr als ein Jammern. Ich meine ja nur, es wird schwieriger, je kleinere Parteien man ja in einem Parlament sitzen.
Richtig, hat wenn du das nur auf die politische Landschaft beziehst. Ja. Ja, aber das ist eine Tendenz. Ich meine, wenn es nicht so ist, dann sieht man ja das mit Amerika oder mit Großbritannien, wo es ein Zwei-Parteien-System gibt, faktisch. Das finde ich jetzt auch nicht so richtig prickelnd, dass es sagt, okay, die haben jetzt knapp die Hälfte. Im Prinzip ist es ja wie hüben wie drüben. Wir reden ja nicht von großen Unterschieden.
Verstehe schon, ja.
Jedenfalls.
Zurück zum Bodensee.
Ja, nee, zurück zum,
ich hätte noch eine Frage zu Vorarlberg. Nämlich, wenn man sich Österreich auf der Landkarte anschaut, dann ist ja Vorarlberg der westliche Zipfel. Ganz weit weg von Wien, ganz weit weg im Westen. Ist das auch so ein bisschen die Vorarlberger Mentalität? Wir sind da, weit weg, wir sind wir und ihr seid Österreich, so wie die Bayern auch ein bisschen Bayern sind und eigenes Selbstbewusstsein haben? Oder ist da auch das Gebirge dazwischen? Wie empfindet sich eigentlich der Vorarlberger selbst als Teil Österreichs?
Also mir hat neulich mal einer erzählt, weißt du was, wir sind eigentlich mitten im Zentrum. Wir sind am Grenzen, also Vorarlberg zu der Schweiz und Deutschland und sind zwar weit weg von Wien, aber im deutschsprachigen Raum, im deutschen Sprachraum sehr zentral gelegen und insgesamt in Europa sehr zentral. Und diese Perspektive finde ich spannend einzunehmen. Mhm. Die war sicher nicht immer so und ich glaube auch nicht, dass sie alle teilen. Aber Vorarlberg hat sehr viel, glaube ich, Vorteile durch diese Situierung. Und ich rede nicht davon, dass man weit von Wien weg ist, sondern dass man eine Grenze zu Deutschland hat, ein wichtiger Handelspartner, dass man klein ist, was hier und dort als Nachteil interpretiert wird. Ich glaube aber, dass dass die Größe einen auch flexibel macht, also schnelle Strukturen, kurze Wege und dass die Lage Vorarlbergs, wenn man sich's aus einer anderen Perspektive mal vor Augen hält, nicht am Rande Österreichs ist, sondern im Zentrum von ganz vielem. Und muss aber auch sagen, man kann es auch anders betrachten und auch ich musste mich erst mit diesem Gedanken beschäftigen, aber es ist tatsächlich so.
Das ist eine sehr grenzenlose Perspektive, die gefällt mir eigentlich sehr gut.
Apropos grenzenlos, ich habe das Gefühl, dass du ohnehin ein Buch schreiben könntest, könnten wir vielleicht kurz noch, du bist jetzt wie alt, Axel, heute in diesem Moment?
Muss ich gerade selbst überlegen, ich bin 53. Und im August dann 54.
Genau. Ah, sehr schön. Bist verheiratet?
Verheiratet, hab zwei Kinder und wohne im schönen Lindau, nachdem ich viele Jahre in Vorarlberg verbracht hatte.
Jetzt wissen wir, dass du Musik machst, nach wie vor. Ich hatte ja mal bei einem Sommerfest das Vergnügen, dich am Schlagzeug erleben zu dürfen. Seid ihr noch regelmäßig unterwegs? Gibt es öffentliche Auftritte? Kann man Axel Renner demnächst im Festspielhaus erleben an der alten Wirkstätte?
Einmal Pressearbeiter, immer Pressearbeiter und einmal Schlagzeuger, immer Schlagzeuger. wir spielen aus Spaß an der Freude, aber haben natürlich vor, die großen Bühnen dieser Welt zu erobern.
Klarer Fall.
In spätestens 5 Jahren Stadien zu füllen. Auch wenn das Stadion dann vielleicht die eigene Terrasse ist auf der Party. Wer Interesse hat, man kann uns buchen.
Kontakt über den Wellenreiter-Podcast.
Richtig. unsere neue Agentur.
Ja, genau. Schön.
Wir sind tatsächlich jetzt so bei einer ungefähren Stunde und wir schließen immer ganz gern ja mit Tipps. Möchtest du denn zum Schluss noch etwas über den Bodensee und die große Region drumherum loswerden, über das wir vielleicht noch gar nicht gesprochen haben, aber das dir ein Herzensanliegen ist, das du noch loswerden möchtest?
Ich muss gerade länger überlegen, weil ich glaube, so viele Herzensanliegen habe und versuche, das jetzt mit Vorarlberg zu verknüpfen, weil ich so Vorarlberg auch viel zu verdanken habe und gerne in diesem Bundesland bin und ich es wirklich, ich sage das aus Überzeugung, tiefstem Herzen, ein wunderbares Land, eine wunderbare Region halte. Erkundet Vorarlberg nicht nur am Bodensee, auch im Bregenzer Wald, auf den Bergen, am Rheindelta oder in den vielen Naturlandschaften, die es gibt und die in Vorarlberg gut erhalten sind, besucht Vorarlberg und entdeckt, wie vielfältig so ein kleines Land sein kann, das sich manchmal wie ein ganzer großer Kontinent darstellt.
Und geht in Vorarlberger Restaurants, davon gibt's nämlich eine sehr große Menge, ziemlich guter, womit wir fast nahtlos zum gastronomischen Tipp gekommen wären, den ich mir erlaube auszusprechen, vielleicht gerade auch aus aktuellem Anlass. Es gibt in Lochau das Restaurant Mangold, geführt von Mike Schwarzenbacher und seiner Frau. die dort, ich weiß nicht, seit 25 Jahren eine Konstanz in der Küche an den Tag legen. Und jetzt seit kurzem gibt's wieder Michelin-Sterne auch außerhalb von Wien und Salzburg. Der Verlag hat sich nur auf diese zwei Städte kapriziert in den letzten Jahrzehnten, glaube ich. Und jetzt hat Herr Schwarzenbach mit seinem Mangold sofort einen Stern bekommen, völlig zu Recht. Und ich war vor ein paar Wochen dort und muss sagen, also die Bolognese vom Fender Reh mit hausgemachten Tagliatelle sind tatsächlich ein Gedicht und eine schöne Art, sozusagen Vorarlberg anbeißen zu können. Ich kann das Mangold blind empfehlen und nicht nur deswegen, sondern auch weil dieser ganzen feinen kreativen Idee immer auch ein bodenständiger Zug innewohnt. Das wäre jetzt tatsächlich eine Empfehlung. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Axel, wann du das letzte Mal im Mangold warst und wie deine Erfahrungen sind, aber das ist eine sichere Bank, wie man so schön sagt. Und vielleicht jetzt noch hingehen, bevor der Stern möglicherweise bei der Preisgestaltung irgendwelche Auswirkungen hat.
Auch das ergänzend, es lohnt sich auch, Kulinarik wegen nach Vorarlberg zu gehen. Unglaublich viele gute Restaurants und deswegen aber nicht unbedingt teuer.
Wunderbar. Und dann ergänze ich jetzt noch mit einem Veranstaltungstipp. Und ich blicke jetzt auf die ganz andere Seeseite, sozusagen das weit entfernteste Eck von Lindau aus gesehen nach Schaffhausen. Da habe ich nämlich mir gestern Abend Karten besorgt für das Stadttheater. Und zwar...
Wir haben
das
Stadttheater in Schaffhausen.
Wir haben in Schaffhausen ein Stadttheater. Mhm. Und ich lebe ja in Bodolz, also in Bayern. Und natürlich liebe ich deswegen auch Gerhard Polt und die Wellbrüder. Und die habe ich bis jetzt immer nur außerhalb der bayerischen Landesgrenzen zu sehen bekommen, weil sobald die irgendwo in Bayern spielen, auch vor ein paar Jahren erst in Lindau, kriegt man nie Karten. Die sind immer sofort weg, puff, weg. Mhm. Und wenn man die sehen will, muss man halt aus Bayern raus. Und dann geht man zum Beispiel am 4. und 5. März nach Schaffhausen und schaut sich da eine schöne Leiche an. Eine schöne Leiche.
Entschuldigung, schöne Leiche heißt es. Also, das E am Schluss, das der Herr Polt wäre im Rahmen seiner Möglichkeiten erzürnt, wenn er das
ja,
hört.
Okay, hiermit gebe ich auch bekannt, dass ich tatsächlich nicht in Bayern geboren und aufgewachsen bin und man hört mir den bayerischen Dialekt vielleicht auch nicht ganz raus. Mhm. So, aber ich habe mir gestern Abend Karten besorgt und ich freue mich sehr drauf, Polt. Die Wellbrüder werden da sein und es geht um einen Bestattungsunternehmer, der stirbt und was da alles so passiert, nachdem ein Bestattungsunternehmer das Zeitliche gesegnet hat, der auch als Unternehmer sehr umtriebig war. Das wird satirisch in großartigster bayerischer kabarettistischer Art aufbereitet und ich freue mich sehr drauf. Und wer den einen Teil des Wellenreiters am 4. März in Schaffhausen treffen will, der komme doch bitte dahin.
Tatsächlich, ja. Also wir hoffen, dass wir das auch überleben, selbst trotz des schweren Bestattungsthemas und sagen herzlichen Dank, lieber Axel Renner, dass du da warst. Ich fand, du hast tolle Einblicke gewährt, die zumindest mir bis jetzt verborgen geblieben sind, vielleicht auch, weil ich vorher nicht mich getraut habe, nachzufragen. Und ich denke, dem einen oder anderen Hörer, Hörerin geht's ähnlich. Danke dir,
danke
Axel.
Danke euch für das angenehme Gespräch und die Einladung. Danke.
Das war Der Wellenreiter mit allem, was den Bodensee bewegt. Es moderierten Michael Scheier und Erich Nüffenegger. Apropos, Sie haben da auch etwas, was alle Menschen am Bodensee wissen sollten? Über die Schweiz, über Österreich, über Deutschland? Dann machen Sie doch mit. Den Wellenreiter-Rekorder finden Sie im Internet unter www.derwellenreiter.info/apropos. Apropos, das sind Wissenshappen, mit denen man jedes Gespräch auf einer Party starten kann. Fun Facts halt. Oder auch unnützes Wissen. Ob historische, geografische, kulturelle oder politische Besonderheiten, die es nur am Bodensee gibt. Zusammengestellt von denjenigen, die hier leben. Von Ihnen.